Lebenslinien zwischen Kopf, Herz und Schicksal. Der Podcast über Gesundheit, Leben und Pflege.
Hallo zusammen zu einer neuen Folge des GFO-Podcasts Lebenslinien. Und heute bin ich mal wieder in den GFO-Kliniken in Dienstlaken. Und zu Gast habe ich heute Markus Albert. Und wir sprechen heute über ein interessantes Thema, nämlich wie man die eigene Resilienz stärkt und mental ins gute neue Jahr kommen könnte.
Ja, schön, dass du da bist. Ich bin ja sehr gespannt gewesen, ein bisschen aufgeregt auch jetzt heute. Ich bin gespannt, wie es wird.
Jetzt muss ich mal kurz so ein bisschen was definieren. Resilienz ist so ein Thema in der Öffentlichkeit geworden und eigentlich wissen gar nicht so viele, was es genau bedeutet. Deswegen mal kurz, dass Resilienz nämlich meist als Widerstandsfähigkeit bezeichnet wird. Und bezogen auf den Menschen beschreibt Resilienz die Fähigkeit von Personen oder auch Gemeinschaften, schwierige Lebenssituationen wie Krisen oder Katastrophen ohne dauerhafte Beeinträchtigung zu überstehen. Auch Achtsamkeit wird in diesem Zusammenhang oft genannt. Und wie würdest du denn jetzt so Resilienz für dich jetzt beschreiben?
Ja, also als klar war, wir werden auch über Resilienz reden. Und dadurch, dass das ja Teil der Fachweiterbildung war, habe ich mich auch noch mal in meine alten Unterlagen gewühlt. Und ich fand eine Begrifflichkeit, fand ich super verständlich. Resilienz ist eigentlich wie das emotionale Immunsystem zu sehen. So, was uns schützt, was irgendwie sofort auch was macht mit uns, wo wir merken, dass so wie, ich kriege Gänsehaut, ich glaube, ich habe Fieber, ich bin unruhig oder ich merke, dass meine Stimmung weggeht. Dass man sofort merkt, irgendwas stimmt hier nicht. Und Resilienz ist nichts, was man in die Wiege gelegt bekommt, sondern Resilienz ist was man über die Jahre entwickelt, je nachdem, welchen Schicksalsschlägen man im Laufe seines Lebens begegnet, welche Krisen man meistert. Und eigentlich geht man aus so einer Krise immer gestärkt hervor und damit auch mit einer gestärkten Resilienz. Interessant ist ja, sagen wir mal, die Forschung zu dem Thema Resilienz. Ich hoffe, ich erzähle jetzt keinen Unsinn, kommt aber aus Beforschung mit KZ-Überlebenden. Und man hat damals überlegt, ey, der hat irgendwie 4 Jahre Auschwitz überlebt. Warum ist der nicht depressiv? Warum hat er sich, ich sag mal so salopp, nicht umgebracht? Und dann hat man geguckt und hat festgestellt, dass die Menschen eine hohe, hohe Widerstandsfähigkeit hatten durch diese massive existenzielle Krise und da so stark rausgekommen sind. Und die werden ja auch irgendwie alle ganz alt, habe ich immer Gefühl. Die Menschen, die so was überlebt haben, die werden alt, die sind engagiert, die tun, die machen. Also die kommen da richtig gestärkt raus. Und man hat festgestellt, dass Kinder aus sozial schwachen oder aus Suchtfamilien auch ein hohes Maß an Resilienz haben. Das sind so, ich sag mal so ein bisschen plakativ, das kleine Mädel, was mit 4 Jahren dem Papa jeden Tag eine Pulle Korn holen musste, kriegt schon mit, dass der Papa sich totsäuft. Und man hat festgestellt, dass Kinder aus solchen Familien häufig ein hohes Maß an Resilienz haben tatsächlich.
Das finde ich jetzt wirklich erstaunlich zu hören. Leider haben wir jetzt nicht so ganz die Sendezeit, um da noch drauf einzugehen. Vielleicht machen wir das ein anderer Mal, weil dieses Resilienzthema ist ja doch sehr, sehr wichtig geworden. Ich persönlich habe es für mich kennengelernt. Ich hatte vor einigen Jahren einen Stressschlaganfall und habe danach schwere Depressionen bekommen, aus denen ich jetzt raus bin. Aber ich weiß auch, wenn das kalte Händchen mir auf die Schulter greift, was ich zu tun habe, um mich dagegen zu wehren. Man sprach da von einem Burnout. Meine Psychologin sagte, dieses Wort Burnout ist richtig, um es erstmal zu beschreiben. Aber es ist im Grunde genommen eine Depression gewesen. Und gerade durch dieses Burnout und ähnliche Erkrankungen wird ja auch in der Öffentlichkeit sehr viel von Resilienz gesprochen und Widerstandsfähigkeit und dass man das unbedingt erwerben müsste, auch im Beruf oder im Privatleben sich zu schützen. Da das ja auch ein Thema für dich gewesen ist, jetzt kommt natürlich die große Frage, welche Tipps hättest du denn so, um sich im Alltag, im Beruf, auch im Privaten, sich Widerstandskräfte zu holen, um eben auch Stresssituationen oder auch Krisen besser meistern zu können. Gibt es also Tipps, die man einem geben kann?
Also ich habe ja im Laufe meines Lebens, habe ich, glaube ich, jetzt so dieses Konzept für mich gefunden, was eigentlich sehr gut zu mir passt. Also ich bin ein sehr sportlicher Mensch. Ich gehe 3-mal die Woche zum Boxsport. Ich brauche die Bewegung, ich brauche dieses Gefühl, ich bin körperlich voll ausgelastet. Also ich brauche die Bewegung. Ich habe zwei Riesenhunde zu Hause, Das ist so meine Familie zu Hause, die bringt mir ganz viel Ruhe. Ich genieße das, wie heute Morgen alle anderen sagen, ey, boah, auf gar keinen Fall. Ich liebe das, wenn ich morgens um 5:30 mit denen am Auesee stehe, die Enten quaken leise vor sich hin und die beiden Jungs laufen mit mir durchs Dunkle. Das macht mich wach, das macht mich zufrieden. Die freuen sich, wenn ich nach Hause komme. Brauche ich für mich. Und ich brauche Familie, das sind nicht nur die Hunde. Ich bin gerade Opa geworden und ich merke, wo früher, wenn einer gesagt, du wirst mit 51 Opa, aber hör mir auf, so eine Scheiße, das ist total goldig. Ich habe gerade noch mit meiner Tochter, dann höre ich den Kleinen im Hintergrund quäken. Das macht mich so zufrieden, dass ich so ein Gefühl der Zufriedenheit habe. Ich merke auch, wenn ich unter Druck stehe, also ich habe auch hier manchmal Phasen, wo ich nach Hause komme und denke, ey Junge, was war das für ein Scheißtag heute? Und dann ist mein schnelles Werkzeug, was ich nehme, ist der Sport. Also tatsächlich habe ich hier so eine Boxgruppe für Mitarbeiter, also das ist so im Rahmen der Gesundheitsförderung, da sind ganz viele, auch der Lange, der dich gerade abgeholt hat. Und das ist so cool, in einer Gruppe sich auszupowern. Und ich fahre dann immer, ich beschreibe dann immer mit 70 km/h hin und fahre mit 30 km/h nach Hause. Und das brauche ich tatsächlich. Ich brauche die Aktivität, ich brauche die Ruhe und ich brauche Familie und ich brauche Leute, die mir zwischendurch mal sagen, ey Albert, du machst eigentlich einen guten Job. Habe ich gestern noch zu hören bekommen, ist auch nett. Also auch mal eine Rückmeldung, eine nette Rückmeldung ist auch wichtig.
Sagen wir mal so, die Neuigkeit, dass körperliche Bewegung eine, sagen wir, emotionale Widerstandsfähigkeit fördert, ist mir auch klar geworden. Also ich bin jetzt nicht im Boxsport tätig, aber ich mache immer noch zweimal in der Woche, versuche ich Kraftsport zu machen, aber auch, wo ich das dann ausgepowert nach Hause gehe. Ich versuche viel Fahrrad zu fahren. Ich bin mit meiner Band viel unterwegs, aber was ich gelernt habe, ist eben auch manchmal mit dem Beruf vereinbar, nämlich Ruhepausen zu nehmen, zu sagen, nee, heute mache ich gar nichts. Heute koche ich nicht, heute mache ich einfach mal gar nichts oder ich gehe mal vielleicht höchstens eine Runde spazieren. Ansonsten würdest du aber auch sagen, dass, sagen wir mal, dazu, um eine gewisse Ruhe in sein Leben zu bringen oder auch eine gewisse Abwehrfähigkeit gegenüber Stress- und Krisensituationen, dass ein gutes Time-Management dazugehört. Also für mich habe ich gelernt zumindest, ich muss mir Sachen einteilen, dieses Chaotische, was ich früher als jüngerer Mensch gut fand, ist heute nicht mehr so unbedingt gut für mich.
Also dazu kann ich sagen, also früher, ja, ich möchte jetzt nicht zu viel aus. Also ich war früher ein richtiger Haudegen, wir waren jedes Wochenende unterwegs, jedes Konzert, auch Punkrock, war so unsers, was in der Nähe war. Und irgendwann habe ich gemerkt, das ist zu viel. Und dann wird man so rastlos. Und irgendwie, je doller man da treibt, desto schwieriger ist es, irgendwann den Anker zu werfen und auch mal zur Ruhe zu kommen. Und ich finde, das muss immer ausgewogen sein. Also nur aktiv sein und nur Halligalli ist schlecht. Zu passiv, zu still zu sein, ist ganz schlecht. Aber ich habe das genau wie du. Ich brauche so meine Routinen. Also wenn ich morgens aufstehe, geht der Wasserkocher an, guck auf die Uhr, alles klar, trinke meinen Kaffee, die Köter stehen vor mir, wedeln mit dem Schwanz, die machen mir manchmal ein bisschen Stress im Positiven. Aber ich bin so im Laufe der Jahre, bin ich so, so ein bisschen Routine verliebt geworden. Was aber gleichzeitig auch für eine Ruhe bei mir sorgt, weil ich weiß, alles klar, geht alles ruhig und alles seinen normalen Weg hier. Also ich kann nicht mehr so gut tatsächlich mit so spontan aufploppenden, schwierigen Ereignissen, das ist schwierig geworden für mich. Ich kann immer noch gut reagieren. Man spricht da, habe ich auch im Studio hier, VUCA, alles ist schnell, alles ist vulnerabel, schnelle Lösungen, immer mit Lösungen kommen. Das ist alles sehr schnell geworden. Ich hoffe, dass ich bis zur Rente das noch alles irgendwie gut gedeckelt kriege. Aber ich liebe Routinen auch. Ja, ich liebe Routinen und ich hasse, wenn so spontan schlimme Dinge. Also natürlich ploppt immer mal wieder auf und spontan, aber so schlimme Dinge, immer hier Mitarbeiter verletzt oder Patient ist zu Schaden gekommen, das belastet mich auch tatsächlich.
Das ist ja auch ein Missverständnis, dass Resilienz oder Widerstandsfähigkeit bedeutet, dass man mit jeder Situation automatisch umgehen kann oder immer nur ruhig reagiert oder so. Sondern es ist ja durchaus okay, dass man emotional reagiert, nur dass man eben auch sich wieder runterfahren kann und sagen kann, ja, jetzt nehme ich mir wieder die Zeit, die ich brauche. Gibt es noch so Tipps oder Handwerkszeug, wie du das eben nanntest, wie man versuchen kann, seine emotionale Widerstandsfähigkeit zu unterstützen beziehungsweise auch aufzubauen? Manche Leute haben sie noch gar nicht oder nur wenig, warum auch immer. Gibt es so Handgriffe oder wo du sagen würdest, ja, das kann jeder für sich in den Alltag einbauen, ohne dass er jetzt 10 Kilometer mit 2 Hunden läuft, wenn ich nur eine Katze habe?
Also eigentlich muss man sagen, da gehört die Achtsamkeit mit rein. Also man muss achtsam sein, man muss in sich reinhorchen und man muss feststellen, heute ist der vierte Tag mit Migräne, irgendwas, ne, was ist passiert? Ja, und wenn man dann mal zurückblickt und sieht, ich habe morgens 10 Kaffee getrunken, dann bin ich irgendwie mit dem Aktenordner unterm Arm schon so halb ins Auto gefallen, bin da viel zu schnell zur Arbeit gefahren, ich habe mir die Termine falsch gesetzt, meine Frau hat schon langes Gesicht, weil ich irgendwie nur noch unterwegs bin, dass man irgendwann sagt, ey, das geht so nicht. Also so, ich kriege Symptome und ich muss auf mich achten, ich muss in mich selber reinhören und ich muss mitkriegen, da passiert was mit mir. Und da muss man dagegen arbeiten. Da muss man sagen, wenn es zu schnell ist, muss ich langsamer werden. Wenn ich zu langsam bin, was auch nicht immer gut ist, muss ich einen Tacken schneller werden. Und ich glaube, dieses Ausgewogene ist total wichtig. Und was ich ja auch glaube, man muss auch zulassen, wenn Leute sagen, hör mal, Albert, bleib doch morgen mal zu Hause. So, also ich renne jetzt auch den dritten Tag krank hier rum. Eigentlich muss man sagen, ey Albert, eigentlich gehörst du nach Hause ins Bett. Ich habe jetzt Gott sei Dank mit Herrn Weyers, möchte ich auch mal hier erwähnen, mein Chef, der Pflegedirektor Herr Weyers, der ist so. Der sagt, ey Albert, ey, irgendwie hochroten Kopf, hast du mal Thermometer irgendwo reingepopelt. Sie gehen jetzt heute mal nach Hause, sagt er dann auch. Man muss das auch mal annehmen und zulassen. Und man muss so ein bisschen von dem weggehen. Man muss immer funktionieren. Dieses immer funktionieren, das ist so selbstschädigendes Verhalten. Das ist wie selbstschädigendes Verhalten, wenn man nicht mal sagen kann, ey, so wie du sagst, heute koche ich nicht, heute setze ich mich vor den Fernseher, heute höre ich meinen Lieblingssound und heute Abend gehe ich mal früh ins Bett. Das muss man auch können, das muss man zulassen und sich erlauben an vielen Stellen.
Da kam das Zauberwort Achtsamkeit. Achtsamkeit ist ja auch eine Geschichte, das wäre wiederum ein eigenes Thema, das wird es auch demnächst beim Podcast, nämlich wie man achtsam sich selber gegenüber wird und seiner Umwelt gleichzeitig. Also das heißt, hört alle auf den Markus, seid ein bisschen achtsam auf euch. Zum neuen Jahr nehmen sich ja viele Menschen was vor, das hat auch irgendwie... Jetzt wird jeder fragen, was hat das mit Resilienz zu tun? Aber das ist die Pulitzer-verdächtige Überleitung. Der eine will das Rauchen aufgeben, so wie ich zum Beispiel. Der andere mehr Sport machen. Andere will abnehmen. Der andere will nach New York fliegen, was auch immer. Wozu würdest du raten, wenn man sich vornimmt, wenn man sich überhaupt etwas vornimmt, mental frisch das neue Jahr nicht nur zu beginnen, sondern auch nachhaltig zu bleiben? Denn man kann ja sich auch durch zu viele oder überhaupt nicht gute Vorsätze für das neue Jahr selber unter Stress setzen. Und das kann ja dann auch nicht so ganz gesund sein.
Also wichtig bei den Vorsätzen ist immer, dass man nicht zu groß plant, dass man eher kleiner plant. Aber ich glaube, der Obama war das als US-Präsident, der hat immer gesagt, get things done. Also mach die auch zu Ende. Und fang nicht 1000 Sachen halb an und frustriere dich damit selber, weil du wieder mal nicht geschafft hast, aufhört, so 10 Kilo abzunehmen, 100 Liegestütze pumpen, bla bla bla, sondern nimm dir kleine Dinge vor, die dir irgendwie, und guck, dass du die zu Ende bringst. Meine Ziele sind, also ich liebe ja Kanada. Ich war dieses Jahr nicht in Kanada. Mein Ziel ist, ich will da wieder hin. Ich liebe Kanada. Kanada ist so wie 14 Tage Achtsamkeit, Achtsamkeitstraining. Wenn du da stehst, das ist hier ein Originalbild. Da stand ich mit meinem besten Kumpel. Das ist unglaublich. Dieses Land ist unglaublich. Die Leute sind so unglaublich. Die sind so respektvoll, gehen die mit sich selber und mit anderen und mit der Natur um. Und ich möchte mindestens 14 Tage wieder in Kanada verbringen. Das ist mein großes Ziel tatsächlich. Also mein Vorhaben für 2025. Und muss ich auch gucken, wie ich das hinkriege. Ich möchte mehr Zeit mit meiner Tochter und meinem Enkel verbringen. Also mit deren kleinen Familie sozusagen. Die wohnen in Dortmund, das ist schon eine Ecke zu fahren auch. Aber ich möchte nicht zu viele Dinge da verpassen. Das sind so meine Sachen.
Also ich habe mir das Rauchen vorgenommen und ansonsten möchte ich mit meiner Band in Blackpool spielen. Das ist so mein Vorsatz. Das ist so das größte Punkrock-Festival in Europa. Da muss ich auf jeden Fall hin und dann habe ich ansonsten, glaube ich, für das nächste Jahr gar nichts vor. Markus, wir sind am Ende des Gesprächs. Herzlichen Dank dafür, dass du da mitgemacht hast.
Sehr, sehr gerne. Ich bin gar nicht mehr so aufgeregt. Also so als alter Mann ist man dann doch, wenn dann auf einmal ein Mikrofon steht, denkt man, mal gucken. Aber nee, hat Spaß gemacht.
Ja, herzlichen Dank, dass du warst. Und der noch ältere Mann, das bin ich, verabschiedet sich von unseren Hörern und kommt alle gut ins neue Jahr. Am besten gesund und mental frisch. Und ich verabschiede mich wie immer mit dem Satz von Joe Strummer: The future is unwritten.